Willkommen zur Gesundheitssendung, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Groß, über Niere, Blasen und Prostatabeschwerden. Ja, das ist ein Themenbereich, über den man nicht gar so gerne spricht. Dennoch mehr als die Hälfte aller Frauen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer Blasenentzündung. Wer schon mal einmal betroffen war, weiß, wie unangenehm und langwierig das sein kann. Bei Männern hingegen drückt die vergrößerte Prostata auf die Harnblase und das führt zu häufigem Harndrang oder Harntröpfeln. Auch sehr unangenehm. Betroffen sind davon etwa 90% aller Männer über 60 Jahren, so mein heutiger Gast. Wir sprechen also heute über ein Thema, das umtreibt, und Sie können wieder mitsprechen und Ihre Fragen stellen. Im Lauf der Sendung gebe ich dann die Hörertelefonnummer durch. Doch zunächst möchte ich meinen Gast herzlich begrüßen, Heilpraktiker Andreas Groß. Guten Morgen, schön, dass Sie zu uns gekommen sind wieder.
Guten Morgen, Frau Böhler, und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, liebe Zuhörer, er ist Heilpraktiker seit 1992 und führte eine naturheilkundliche Privatpraxis in Taufkirchen. Das liegt im Münchner S-Bahn-Bereich. Und spezialisiert hat er sich auf die traditionelle europäische Heilkunde, wozu auch die Klosterheilkunde, die Pflanzenheilkunde und die Heilkunde nach Hildegard von Bingen gehört, um jetzt nur mal auch ein kleines Spektrum aufzuzeigen. Und ausgebildet, Herr Groß, sind Sie auch in systemischer Einzelpaar- und Familientherapie. Ihre Behandlung ist allumfassend, ganzheitlich, sagen Sie. Ihr Alltag ist stramm gefüllt. Das sage ich immer gerne, dass Sie auch Vater von drei Töchtern sind und neben ihrer Praxis noch Referent für Gesundheits- und Lehrveranstaltungen. Und da gelten Sie als Spezialist für Entgiftungs- und Regulationstherapie. Und ein Regulationsorgan ist ja unsere Niere und eine beachtliche Filteranlage. 180 Liter Flüssigkeit durchlaufen Sie täglich und wir scheiden davon etwa 1,5 Liter Urin täglich aus, Herr Groß. Das ist schon eine Höchstleistung, was unsere Niere da täglich zu stemmen hat, oder?
Das kann man wirklich sagen. Es ist erstaunlich, wenn man sich mit den physikalischen, auch chemischen Prozessen und mit den Leistungen, die die Organe im Körper verrichten und die sie ja, leisten, wenn man sich damit befasst, ob Herz mit den Unmengen an Blut, was in einem Leben durchgepumpt wird, die Niere, wie viele Tausende an Blut sie filtriert. Und dasselbe schafft ja dann auch die Leber. Also generell, diese ganzen Organe sind enorm leistungsfähig. Und jeder, der sich in Physik ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht alles nur eine körperliche Kraft ist, sondern dass dann auch eine höhere Kraft dahinter steht. Und Sie hatten ja schon in Ihrer Einführung gesagt, dass diese Erkrankungen, sowohl Blase oder auch Prostata, Nieren, ja doch auch jeden treffen können. Und es ist tatsächlich so, sie können sehr plötzlich auftauchen und sie können ein sehr heftiges Krankheitsbild, ein Vollbild innerhalb weniger Stunden aufbauen. Also wer einmal eine Nierenbeckenentzündung oder einen Nierensteinabgang hatte oder eine hochakute Blasen- oder Prostataentzündung, der weiß, wie heftig die Symptome sind. Vorsicht ist aber auch geboten bei den schleichenden Prozessen. Und da liegt ja auch immer die Gefahr, dass sogenannte irreversible Schäden entstehen können, also Spätschäden. Also auch wenn hin und wieder mal Probleme sind mit der Prostata, mit der Blase oder vielleicht auch immer mal wieder ein Schmerz in der Nierengegend, sollte man schon auch das mal genauer untersuchen lassen. Die Lebensqualität wird zum Teil in einem erheblichen Maße auch beeinträchtigt. Also ich hatte ein Gespräch mal mit einer Patientin, die eine Pilgerreise geplant hat, und sie hat schon vorab sich informiert, wo in dieser Gegend da auch die Toiletten stationiert sind. Der Schlaf kann heftig gestört sein, ob das Blasenentzündung sind oder auch das Prostata-Leiden, kann dazu führen, dass man nachts mehrmals, 5-6 Mal vielleicht auf Toilette gehen muss. Also wichtig ist, dass man vermeiden sollte, dass chronische Verläufe entstehen. Das kann natürlich durch Fehlbehandlung entstehen oder auch, wenn man gewisse Symptome ignoriert. Und bei chronischen Verläufen, sowohl bei einer chronischen Blasenentzündung, Niere sowieso, aber auch chronischer Prostata-Problematik, besteht doch immer eine gewisse Behandlungspflicht, um diese Spätschäden zu vermeiden. Mhm. Und da gibt es viele gute Heilmittel und gute Behandlungsmethoden, auch in der Naturheilkunde.
Genau, und über die wollen wir heute sprechen. Wir haben große Themenbereiche. Natürlich werden wir auch über die Prostata sprechen, Prostata-Beschwerden, Blasenentzündungen und wie sie aus naturheilkundlicher Sicht behandelt werden können und wo auch einfach mit der Schulmedizin zusammengearbeitet werden muss. Aber man kann sich ja auch schon manchmal auf ganz leicht schützen vor Blasenbeschwerden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Gut, das ist ansprechend. Die Prävention, die ist ja heute in der Medizin sehr populär geworden, einfach auch im Sinne der demografischen Entwicklung. Es gibt immer mehr ältere Menschen, aber auch Jüngere sind betroffen von Blasenstörungen, auch Prostatastörungen. Es kann durchaus sein, dass ein junger Mann mit 30, 35 Jahren auch schon mal eine Prostataentzündung haben kann. Generell gilt, das ist die alte Regel, Füße warm halten, gerade jetzt. Wir haben die Jahreszeit, es wird kälter. Und die Trinkmenge, die sollte natürlich auch immer angepasst sein. Wer zu wenig trinkt und kalte Füße hat, ist definitiv auch prädestiniert, eine Erkrankung im Blasenbereich zu bekommen. Genauso ist es bayerische Kultur. Biergärten sind noch voll. Gerade jetzt ist es wieder wärmer. Man sitzt länger draußen. Und die kalten Sitzflächen, das ist auch ein Faktor. Man hat schon früher immer gesagt, sitzt nicht auf dem kalten Stein, legt dir was unter. Auch beim Wandern, ja, die Jacke unterlegen, das sind so Kleinigkeiten, die einen präventiv schon schützen können. Die Trinkmenge hatte ich gerade angesprochen. Man sollte schauen, wenn die ersten Beschwerden auftauchen, wo vielleicht ein gewisser Harndrang stärker wird oder man muss öfters mal gehen, dass man dann gleich eine Durchspülung macht. Das heißt, man sollte schon mal zwei Tage die Trinkmenge erhöhen, vielleicht im Idealfall mit einem Nierenblasentee, um im Sinne der Durchspülungstherapie schon mal da einer Entzündung entgegenzuwirken. Und wenn doch hin und wieder Beschwerden auftauchen, oder wenn man anfällig ist, eine Vorsorgeuntersuchung auch im fortgeschrittenen Alter ist schon sinnvoll. Es gibt einige sehr gute Laborparameter zum Beispiel, die darauf hindeuten, ob eventuell latent bakterielle Infektionen in der Blase sind oder ob durchaus auch eine Gefahr besteht, dass die Leistung der Nieren mit zunehmendem Alter sich reduziert. Und Präventionsmaßnahmen mit der Zuhilfenahme der Medizin, da ist der beste Erfolg immer gewährleistet in der Zusammenarbeit zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde.
Und damit wir auch verstehen, warum wir genug auch trinken sollen, warum wir achtsam sind, dass wir auch die Füße warm sind. Ach, das mit den warmen Füßen, gilt das eigentlich nur für uns Frauen oder auch für euch Männer?
Das Geheimnis dieser kalten und warmen Füße gilt erstmal für beide. Und zwar liegt es daran, wer sich auskennt mit Akupunktur, weiß ja, dass der Blasenmeridian, der ist ja tatsächlich auch nachgewiesen wissenschaftlich, dass dieser Blasenmeridian am Fuß endet und interessanterweise auch der Nierenmeridian am Fuß beginnt. Da hat man schon erst einmal rein von den Akupunkturmeridianen einen Hinweis auf Niere, Blase. Zum anderen ist es so, wenn das Blut immer wieder permanent abgekühlt wird im Fußbereich, steigt es ja langsam nach oben. Und wenn es dann durch diese permanente Abkühlung durch das Becken strömt in einem zu kalten Zustand, dann bedeutet das, dass das Immunsystem im Becken tatsächlich abgeschwächt wird. Also kalte Füße schwächen Blase, Niere, Prostata. Und damit hat man schon erst einmal eine Grundlage für eine potenzielle Entzündung gelegt. Umgedreht ist dann das warme Fußbad, was oft empfohlen wird, da ist die Wirkung umgedreht. Das heißt, das Blut wird erwärmt und steigt in den Körper ein wie eine Art künstliches Fieber. Und so wirkt ein ansteigendes Fußbad den Entzündungen entgegen.
Und das stärkt nicht nur das Immunsystem, wenn wir merken, dass eine Erkältung in uns hochkriegt, sondern wir können da auch bei Nierenblasen, Prostata-Beschwerden vorbeugen. Damit wir das alles besser verstehen, Herr Groß, was ist denn die Aufgabe jetzt nun unserer Nieren?
Sie hatten das am Anfang schon erwähnt, diese hohe Leistung der Filtration. Die Niere ist ein, vereinfacht gesagt, ein Filterorgan, rein mechanisch gesprochen, aber hochkomplex in der gesamten Steuerung. Die Filtern regulieren durch die Nieren, ja, oder die Filter in den Nieren drin regulieren das sogenannte innere Milieu. Das heißt, es wird versucht, über das Blut eine stabile Stoffwechselsituation aufrechtzuerhalten. Es wird Harnsäure, Harnstoff ausgeschieden, andere Stoffwechselprodukte, Eiweiße zum Beispiel. Aber es muss eben funktionieren. Das heißt, die Niere erkennt natürlich, welche Stoffe müssen zurückgeführt werden, zum Beispiel die Eiweiße, aber welche Stoffe sind ausscheidungspflichtig, welche Stoffe müssen rauskommen. Und das ist eine sehr feine biochemische und auch mechanische Funktion. Interessanterweise ist die Niere auch das Organ, die diese ganzen Nebenreststoffe von den vielen Medikamenten, die oft verabreicht werden, ausscheiden muss. Und demzufolge ist eine Überdosierung von Medikamenten oder eine zu lange Einnahme, was man tatsächlich immer wieder und ja doch sehr häufig findet, eine enorme Belastung für die Niere. Und nicht selten kommt es nach längeren Einnahmezeiten oder Überdosierungen von Medikamenten zu Nierenschäden. Und da ist eben die Prävention dann auch angesagt. Also Laborparameter prüfen lassen und gucken, hat die Niere eventuell schon eine Leistungseinschränkung. Gleichzeitig filtriert sie nicht nur, sondern sie reguliert tatsächlich auch unseren Blutdruck. Also es gibt die sogenannte renale Hypertonie. Das bedeutet, dass der Bluthochdruck von der Niere fehlgesteuert wird, denn sie schüttet Hormone aus. In dem Fall ist es das Angiotensin und das Renin. Und das führt dazu, dass der Blutdruck auch erhöht wird, wenn die Niere zum Beispiel schlecht durchblutet wird. Das kann auch ausgelöst werden durch einen überdosierten Beta-Blocker, der den Blutdruck zu weit runterdrückt und demzufolge die Nieren auch unterversorgt werden. Das sind so ein paar Beispiele. Es ist noch komplexer, aber die Niere, Zentralorgan der Entgiftung, kann man sagen, und der Entsäuerung.
Und was wir ja immer wieder von Ihnen hören, das ist, dass Organbereiche unterstützt werden und Organbereiche direkt behandeln werden. Nun ist unser Thema heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb Niere, Blase, Prostata. Von Ihnen, Herr Groß, dürfen wir jetzt teilhaben an Erkenntnissen auch aus der Naturheilkunde. Und die Naturheilkunde, das ist das große Spezialgebiet auch, kann sich Organbereiche annehmen und kann Erkrankungen auch von Grund auf Spurensuche gehen und von Grund auf heilen. Wann behandelt und wann unterstützt man die Niere?
Die Nieren, wie gesagt, als Entgiftungs- und Entsäuerungsorgan, waren in der Naturheilkunde schon immer ein wichtiger Bestandteil in der Behandlung auch von anderen Krankheiten, die erst einmal primär mit der Niere gar nichts zu tun haben. Generell, wenn jetzt ein Patient in die Praxis kommt und er kommt mit einer chronischen Erkrankung oder mit einer Stoffwechselerkrankung, dann ist die Niere oft das erste Organ, was man aktiviert, um schlicht und einfach den Ausgang im Körper zu öffnen, um dafür zu sorgen, dass der Körper entsäuert. Um dann, wenn man zum Beispiel eine Leberbehandlung macht, die dann besser den Körper entgiftet, auch alle Substanzen auch wirklich optimal nach außen befördern kann. Also das möchte man halt damit dann gewährleisten. Die Niere ist also eine Art Initialisierung oder eine Zentralbehandlung in der Naturheilkunde. Dann generell, wenn Krankheiten sind, zum Beispiel Vergiftungen, das kann Schwermetall sein, denken wir nur an die Sparlampen, die vor ein paar Jahren so angepriesen wurden und es hat dort wirklich schon schwerste Vergiftung gegeben, sogar Todesfälle. Und durch die Schwermetallbelastung generell ist Blei, Cadmium, Quecksilber immer noch als sogenanntes humantoxische Substanz unterwegs. Und auch bei Behandlungen mit schweren Medikamenten, also wenn zum Beispiel bei Krebsbehandlungen die Chemotherapie durchgeführt wird, ist es sinnvoll, Niere, Leber zu aktivieren, auch das Lymphsystem zu aktivieren. Dann generell, wie schon gesagt, wenn Medikamente über einen längeren Zeitraum genommen wurden, ob das die Medikation war, nach einem Krankenhausaufenthalt oder ob es vor allen Dingen Schmerzmittel sind. Schmerzmittel sind sehr häufig nierenschädigend. Es kann aber auch sein, dass Harnsäuresenker, selbst Acetylsalicylsäure, das immer wieder angepriesene ASS, wo man sagt, es hat keine Nebenwirkung, auch das kann bei falscher Dosierung die Nieren schädigen. Und so gibt es viele Erkrankungen, wo man dann sagt, man unterstützt die Niere, man baut die Niere in ihre therapeutischen Prozesse mit ein, um letztendlich den Heilungsprozess bei Krankheiten als optimal auch an das Ziel bringen zu können.
Und Sie werden uns gleich da auch Heilpflanzen nennen. Doch vorher noch, welche anderen Erkrankungen gibt es noch, wo es sinnvoll ist, die Niere zu behandeln, Herr Groß?
Also es gibt einige klassische Erkrankungen, wo man sagt, da ist eigentlich aus der Sicht der Naturheilkunde eine Behandlungspflicht angezeigt, zum Beispiel bei Diabetes mellitus. Bei Diabetes ist es halt wichtig.
Typ 2, oder?
Bitte? Typ 2, ja. Mhm. Also Diabetes Typ 2, wie man so sagt, so der Altersdiabetes, wo es dann eben oft zu diesen Erhöhungen des Blutzuckerspiegels kommt. Und wenn der Zucker kontinuierlich oder auch über einen gewissen Zeitraum unkontrolliert erhöht ist, wirkt er wie eine Säure. Er frisst diese kleinen Kapillargefäße an. Er kann die Augen schädigen, die Nerven schädigen. Es kann zu dieser diabetischen Polyneuropathie kommen, diese Nervenschmerzen in den Beinen. Und da ist es gut, zum Beispiel auch Alpha-Liponsäure einzusetzen, um Spätschäden zu vermeiden. Und weil die Gefäße in den Nieren durch Diabetes auch geschädigt werden können als Spätfolge, versucht man immer wieder bei dieser Stoffwechselerkrankung die Nieren zu stützen und stabil zu halten. Genauso ist es, wenn im Körper chronische Entzündungen sind. Man sieht es zum Beispiel am chronisch reaktiven Protein, diesen Entzündungsmarker im Laborbefund. Das ist doch auch eine Indikation, wo man sagt, Säuren ausscheiden über die Nieren, Entzündungsmediatoren, also entzündungsförderliche Substanzen versuchen auszuschwemmen. Dann natürlich bei diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch selbst die Arrhythmie, Bluthochdruckerkrankung hatte ich schon erwähnt, da sind die Nieren auch immer in der Therapiepflicht. Auch, darf man nicht vergessen, biologische Krebstherapie, Stoffwechselerkrankungen, auch Schmerzerkrankungen wie die Polymyalgie oder auch das Fibromyalgie-Syndrom, bis hin zu diesen rheumatischen Hauterkrankungen. Selbst beim chronischen Erschöpfungssyndrom ist es immer sinnvoll, die Nieren in die Therapie mit einzubauen. Und abschließend kann man auch sagen, das darf man nie vergessen, Hauterkrankungen. Man sagt, die Haut ist die dritte Niere. Und viele Hauterkrankungen stehen in einem engen Zusammenhang mit den Nieren, aber auch mit dem Darm durch zum Beispiel zu häufige Gaben von Antibiotika. Aber Nierenerkrankungen zeigen sich häufig auch durch Juckreiz an der Haut oder anderen Irritationen der Haut.
Und den ersten Block jetzt an Heilpflanzen, die Sie uns und den Hörern empfehlen können, wenn es um die Unterstützung und Behandlung der Niere geht, gerade wenn andere Grunderkrankungen vorliegen, auch wie ich also für mich zu Hause präventiv oder parallel helfen kann. Diese Mittel wollen wir jetzt besprechen. Und das sind, glaube ich, die meisten davon sogenannte Blutreiniger, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also viele nierenwirksamen Pflanzen greifen natürlich dann auch in den Bereich der Blase und auch im Bereich der Prostata an. Und das sind die klassischen Blutreinigungspflanzen. Also wenn man einen Blutreinigungstee zusammen rezeptiert, stellt man fest, dass man sehr viele Pflanzen auswählen kann, die eben nierenwirksam sind. Und in den alten Schriften liest man das ja, ob das jetzt von die Galenos oder Hippokrates ist oder selbst eben unsere heilige Hildegard von Bingen hat ja über die Dyskrasie gesprochen, über das schlechte Blut, über das verschlackte Blut. Sie sprach von der Melange, von der Schwarzgalle und vom Phlegma. Und das Phlegma ist eben der kalte, feuchte Schleim, während die Schwarzgalle in ihrer Qualität dann schon trocken und kalt ist. Und alles, was verschleimt im Blut, führt einfach auch zu Belastungen. Und so gibt es einige Heilpflanzen, die tatsächlich auch eine tiefgreifende und nachhaltige Wirkung haben. Es wird ja doch immer mal wieder so belächelt, so diese alte Medizin. Nur muss man sagen, würde sich, also die Pflanzenheilkunde hätte sich nie so lange und auch heute so populär gehalten, wenn sie eben nicht funktionieren würde. Da gibt es keinen Zweifel dran. Der Klassiker für die Niere ist die Goldrute Solidago. Sie hat die Fähigkeit, geschädigte urologische Areale zu regenerieren. Nicht vergessen, auch ganz bescheiden steht sie oft da, unsere Brennnessel, sie ist nach wie vor weltweit der Blutreiniger Nummer eins. Ich war vor vielen, vielen Jahren in Mexiko und Guatemala und habe da tatsächlich auch in einer Apotheke Brennnesseltee gesehen und habe mich drüber gefreut. Das kennt man ja nun doch immer so als heimische Pflanze. Und Blutreiniger Nummer eins, sie senkt die Harnsäure, sie tut Schlacken, Medikamenten, Reststoffe ausschwemmen aus dem Gewebe. Der Klassiker in dieser Richtung im Sinne der Ausschwemmungstherapie, der auch den Nierengrieß aus dem Nierenbecken ausschwemmen kann, ist eben Schachtelhalm oder auch Zinnkraut genannt. Und in einem guten Nierenblasentee sollte auch die Stechwinde, Sarsaparillenwurzel auch genannt, Stechrindenwurzel sollte nicht fehlen, weil sie ist auch sehr ausschwemmend, durchspülend. Und so gibt es viele Pflanzen, vor allem bei der Blasenentzündung haben sich die Beerentraubenblätter bewährt. Wir haben aber auch das ganz einfache Gewürzkraut, nämlich Liebstöckel, bekannt natürlich auch als das Mackikraut, aber im klassischen phytotherapeutischen Namen Levisticum, ein wunderbares Nierenblasenmittel. Und so gibt es eine ganze Reihe auch antibakteriell wirkender Pflanzen, die durch ihre Senf- oder Schwefelglykoside wie pflanzliche Antibiotikas wirken. Das ist zum Beispiel Kapuzinerkresse und die Meerrettichwurzel. Das sind so einige Pflanzen, die man einsetzen kann, therapeutisch als Tee, die es aber auch als Fertigpräparate schon gibt, zum Beispiel in Form von Tinkturen oder von Kapseln oder auch von den wunderbar wirksamen Frischpflanzensäften.
Wenn ich nun unter einer der chronischen Erkrankungen leide und wenn mich das jetzt anspricht, dass ich sage, ja, ich habe häufig Antibiotika genommen oder bei mir stand gerade eine Chemotherapie ein oder ich bin ein Patient, der muss Beta-Blocker nehmen und auch andere Medikamente. Ich möchte aber etwas für meine Niere und meine Blase tun, ob nun Mann oder Frau. Wie treffe ich da die Entscheidung für das richtige Präparat und wie lange wende ich auch einen Tee an, Herr Groß?
Also wichtig ist, in der Volksmedizin und in der Erfahrungsheilkunde gibt es ja doch Menschen, die sehr viel Erfahrung haben. Und ich lerne von meinen Patienten tagtäglich auch in der Praxis immer wieder was dazu. Da kriege ich Tipps, da kriege ich mal ein Buch oder meinen Artikel überreicht. Gestern Abend zum Beispiel habe ich einen Vortrag gehalten, ging es auch über dieses Thema. Und da kam ein Patient zu mir und gab mir auch wieder ein Schriftstück in die Hand, wo er gesagt hat, schauen Sie, Herr Groß, da habe ich an Sie gedacht. Also so lerne ich dazu. Und man sollte, wenn man sich nicht ganz sicher ist, auf jeden Fall einen therapeutischen Rat sich natürlich holen, entweder vom Schulmediziner oder vom Heilpraktiker, um dort auch ein bisschen eine Führung zu bekommen, so dass man voneinander lernen kann.
Oder eine Beratung in der Apotheke, ja. Wenn ich sage, die und die Präparate nehme ich, ich möchte jetzt was für meine Niere tun.
Ja, also das ist auch eine Möglichkeit, es ist auch ein Quell. Man muss halt wissen, Apotheker haben ja als Hauptaufgabe natürlich die Abgabe dieser Medikamente. Sie sind halt oft sehr beraterisch, ja, und die Informationen, die da, wie man sagt, über den Ladentisch rübergehen, sind oft für den Kunden sehr hilfreich. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass doch die ein oder andere Empfehlung eher auf das Marketing ausgerichtet war als auf den therapeutischen Erfolg. Also wichtig ist, dass natürlich der Apotheker das abgibt, was als Rezeptur verordnet wurde vom Arzt und vom Heilpraktiker. Aber generell gibt es doch Apotheker und ich kenne das auch in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Apotheken, die also fachlich sehr kompetent sind und dort sehr gute Empfehlungen abgeben können.
Jetzt haben wir schon über die Funktion der Niere gesprochen, über chronische Erkrankungen, wann sie unterstützt und wann sie direkt auch behandelt werden sollte. Doch was wir noch überhaupt nicht besprochen haben, Herr Groß, das sind die Symptome. Woran merke ich denn, dass jetzt dass meine Nieren sich melden, dass ich Blasenbeschwerden oder auch Prostatabeschwerden habe? Ja. Was sind häufige Symptome?
wie am Anfang schon gesagt, sie können sehr heftig, sehr intensiv werden, plötzlich auftauchen und in Vollbild innerhalb von wenigen Stunden entwickeln. Dann merkt natürlich jeder, da stimmt was nicht. Man spürt es in der Blase, man hat Schmerzen, man merkt Störungen beim Wasserlassen oder bezüglich den Nierenentzündungen, zum Teil massive Schmerzen hinten in den Flanken. Und Nierenschmerzen können sehr, sehr heftig sein. Es gibt aber auch so Symptome, die oft ignoriert werden. Zum Beispiel, wenn man über einen längeren Zeitraum das Gefühl hat, man ist sehr abgeschlagen, sehr schwach. Das kann auch nach Infekten sein, das Ganze vielleicht auch in Verbindung mit Kopfschmerzen. Dann, wenn der Harn in der Früh auch sehr blass ist, also das heißt, wenn die Ausscheidung von harnpflichtigen Stoffen in der Früh zu gering ist. Es kann aber auch sein, eine vermehrte Harnflut. Das heißt, man muss mehrmals am Tag auffällig viel zum Wasserlassen gehen, aber der Harn hat trotzdem eine sehr schwache Tönung. Natürlich ist es so, wenn man einen Nierenblasentee trinkt und zusätzlich vielleicht am Tag noch 2 Liter Wasser dazu, dann kann es sein, dass man therapeutisch auch oft auf Toilette gehen muss, aber dann ist der Harn auch sehr klar. Wenn eine Braunfärbung drin ist, also wenn sich das so ein bisschen in dieses Bräunliche verschiebt, dann besteht durchaus der Verdacht, dass das Blut sein kann. Umgedreht gibt es auch den schäumenden Urin. Das kommt gar nicht so selten vor. Das könnte auch ein Hinweis sein, dass zu viel Eiweiße ausgeschieden werden, was darauf hindeutet, dass die Filtrationseinheit in den Nieren geschädigt ist. Man spricht dann von der Glomerulonephritis, also das ist eine therapiepflichtige Schädigung. Und Wassereinlagerungen kommen eben nicht nur vom Herzen, ja, sondern sie können tatsächlich von der Niere kommen. Und ich hatte schon erwähnt, auch bei Diabetes, Juckreiz, bei Niere, ja, dieser Pruritus oremicus, wie man sagt, wenn die Niere die harnpflichtigen Substanzen nicht optimal nach außen befördern kann, dann kommt es in die Zirkulation zurück, es belastet zum Teil die Leber. Man nennt das renalo-hepatische Syndrom und führt dann in der Haut zu diesem Juckreiz. Und bei älteren Menschen ist das nicht selten, dass ein Juckreiz schon mal einen Hinweis geben kann auf eine Organschwäche der Nieren, aber Diabetes, Leberstörungen, aber auch nicht selten Medikamente führen dann häufig dazu. Wenn so ein Verdacht besteht, auf jeden Fall zu einem Urologen oder auch Heilpraktiker gehen, der mit einem Labor zusammenarbeitet. Es gibt einen Marker, das sogenannte Cystatin C, ein Früherkennungsmarker für eine herabgesetzte Filtration. Die glomeruläre Filtrationsrate kann man messen. Dort sieht man tatsächlich eben dann die Leistung, die die Niere erbringt. Harnstoff, Kreatinin, dann haben wir Kalzium, Natrium und eben auch das chronisch reaktive Protein. Das sind nur ein paar Marker, die gemessen werden sollten. Manchmal fragen auch Patienten, Herr Groß, ich habe nächste Woche einen Termin bei meinem Hausarzt, der will Blut machen. Gibt es irgendetwas, was ich mitmachen soll, auch wenn das eine IGEL-Leistung ist, also eine selbstfinanzierte Leistung, dann schreibe ich dort ein paar Empfehlungen auf. Und manchmal wird das auch dann vom Arzt übernommen, dass er sagt, ja, das ist sinnvoll, das machen wir einfach jetzt mal mit.
Da gibt es schon Symptome, kann also von der Krankenkasse übernommen werden. Was sind jetzt dann so Haupterkrankungen der Niere?
Die Haupterkrankung der Niere, die natürlich immer im Zusammenhang stehen, auch mit der Blase, also bei der Blase natürlich, die Blasenentzündung, auch die Reizblase. Bei der Niere spricht man von der Nierenbeckenentzündung, der sogenannten Pyelonephritis. Und diese Pyelonephritis ist eine Erkrankung, die in den schleichenden Prozess entstehen kann, nicht primär, sondern oft sekundär. Das heißt, wenn zum Beispiel eine chronische Blasenentzündung nicht richtig ausheilen kann, weil sie oft mit Antibiotika behandelt wurde, es bleibt eine Restbelastung zurück von Bakterien, Kolibakterien zum Beispiel, es entstehen Resistenzen und dann können Keime über die Harnleiter links und rechts nach oben steigen in die jeweiligen Nieren und das kann dann zu dieser chronischen Nierenbeckenentzündung führen.
Eine gefürchtete Krankheit.
Sie ist gefürchtet, weil sie tatsächlich auch die Niere schädigen kann. Was noch dramatischer auf die Niere einwirkt, ist die sogenannte Glomerulonephritis. Da ist nicht das Nierenbecken betroffen, zum Beispiel durch bakterielle Entzündungen, sondern da wird die Filtrationseinheit der Niere geschädigt. Und das bedeutet, dass dann, wenn dieser Prozess fortschreitet, tatsächlich im Endstadium eine Dialyse anstehen kann. Das heißt, eine künstliche Blutwäsche Und das ist...
Jetzt muss ich dann doch mal nachfragen. Mhm. Die Niere ist ja ein paariges Organ, ja. Eins der wenigen Organe, von dem wir zwei haben. Und wenn wir jetzt von der Nierenbeckenentzündung sprechen oder auch von dieser Sonderform, sind dann immer beide Nieren betroffen?
Nein, nicht in jedem Fall. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe Schmerzen. Es wird dann auch diagnostiziert als Nierenbeckenentzündung nur auf einer Seite. Ja. Mhm. Die Leistung der Filtration, wenn die zum Beispiel durch eine Schädigung der Niere herabgesetzt wird, kann natürlich die zweite Niere über einen langen Zeitraum kompensieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe mal in der Fachzeitschrift gelesen, wenn eine Niere 70% der Leistung reduziert, das heißt nur noch mit 30% ihre Aufgaben erfüllt, kann die zweite Niere das noch kompensieren. Die Voraussetzung ist natürlich, dass der Organismus auch sonst gesund ist. Wenn natürlich noch mehr Medikamente gegeben werden oder wenn ein Mensch wenig trinkt, oder wenn er andere Erkrankungen hat, wo die Nieren generell auch belastet werden, dann ist natürlich die Gefahr des Versagens dieser Filtration viel größer. Mhm. Und die glomerulären Nephritis kann eben entstehen durch chronisch verschleppte Bakterien, Streptokokkeninfektionen zum Beispiel, chronische Mandelentzündung. Da muss man sehr genau aufpassen. Man muss heute nicht sofort mit Antibiotika reingehen, aber man braucht einen Schutz, und zwar für die Niere, zum Beispiel mit der Goldrute, für die Gelenke braucht man einen Schutz. Da nimmt man die Brennnessel dazu und für das Herz, da nimmt man den Weißdorn. Und wenn man diese Pflanzen einsetzt, hat man schon mal einen Organschutz. Aber generell chronische Streptokokkeninfektionen, die man jetzt mit natürlich pflanzlichen Mitteln nicht effektiv in den Griff kriegt, sollten doch auch so behandelt werden, dass sie keine Spätfolgen nach sich ziehen. Und eins sollte man vielleicht noch erwähnen bei den Nierenerkrankungen, das ist das Nierensteinleiden,
Nephronychiasis. Oh, schmerzhaft.
Mhm. Kann hochschmerzhaft sein. Also ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, das war noch in der Zeit, wo ich als Rettungsassistent auf dem Notarztwagen saß und wir hatten einen Patienten, der da schmerzkrümmend, weinend vor uns saß mit einer Nierenbeckenentzündung. Und der Notarzt, der damals dabei war, sagte, da ist ein Bandscheibenvorfall, gar nichts dagegen. Eine Nierenkolik ausgelöst durch Kristalle oder einen abgegangenen Nierenstein, der ja dann im Harnleiter stecken bleibt, macht schwerste Koliken, hochakute Schmerzen. Ja, das sind so eines dieser Erkrankungen, die auf jeden Fall natürlich auch schulmedizinisch immer diagnostiziert und auch behandelt werden müssen. Nicht in jedem Fall. Man kann natürlich eine Nierenbeckenentzündung mit effektiven pflanzlichen und naturheilkundlichen Maßnahmen auch gut und vollständig ausheilen.
Kommen wir zum zweiten Block an Tipps aus der Naturheilkunde. Wenn ich jetzt meine Niere schwer erkrankt ist, wie kann ich die schulmedizinische Therapie, wie kann ich sie naturheilkundlich unterstützen?
Also gerade bei schwereren Krankheitsprozessen, Niere, Blase, Prostata, sollte man natürlich biologisch versuchen, auch mit naturheilkundlichen Mitteln zu unterstützen. Da hat man therapeutisch tatsächlich, und es ist auch nachgewiesen, den besten Heilerfolg, also in der Zusammenarbeit. Für den Betroffenen ist es wichtig, er muss schauen, dass er seinen Tagesrhythmus findet. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen in Behandlung bei uns sind und wenn man dann fragt, wie sie schlafen, sie gehen in der Früh um 2 ins Bett und schlafen bis Vormittag um 11 Uhr. Das führt halt dazu, dass tatsächlich durch diesen gestörten Rhythmus viele andere Faktoren geschwächt werden. Also Entspannungsphasen sind auch wichtig. Gerade Menschen, die unter einer starken beruflichen oder privaten Anspannung stehen. Das Problem ist nicht der Stress, das Problem ist nicht die Anspannung und die Belastung. Das große Problem ist, dass man sich dann einfach auch nicht mehr genügend spürt und merkt, wann ist meine Grenze erreicht und wann muss ich mich zurückziehen, um zu regenerieren. Dieses Fußbad kann man immer wieder machen, das ansteigende Fußbad. Ich erwähne es deswegen, weil das eine sehr effektive Methode ist. A, man entspannt und B, man hat eine sehr gute unterstützende Wirkung. Und auch selbst dieser Nierenblasentee im Sinne einer Durchspülungstherapie ist immer hilfreich. Man kann das auch als Kur machen, 4-mal im Jahr, an einem Tag für 2 ist das Minimum. Also man kann schon sagen, 4 Liter einen guten Nierenblasentee trinken und eine richtige Durchspülungstherapie machen, wo man merkt, wie der Körper sich befreit von diesen zum Teil aggressiven Substanzen. Und vielen Menschen, wenn die das mal 3 Tage gemacht haben, eine Durchspülungstherapie, das heißt also 3 Tage lang, 3, vielleicht 4 Liter Flüssigkeit trinken, natürlich mit anregenden Nieren, anregenden Substanzen, die sagen danach, also man spürt es tatsächlich, man ist reiner, der Kopf ist klarer, vielleicht stehen die in der Früh wacher auf oder sie sind auch am Tag belastbarer, haben vielleicht keinen Kopfschmerz mehr oder sie sagen auf einmal, ich merke in der Früh, meine Gelenke sind beweglicher. Ja, das sind so einige Sachen. Die Ernährung, ganz wichtig, man soll schauen, Milch nicht unbedingt als Getränk aufzunehmen. Milch ist ja die Kuhlymphe und Lymphe ist von dem Kardinalsaft von der Qualität her feucht und kalt. Also Milch verschleimt einfach auch die Gedärme, wie man sagt. Da ist es besser, auch warme und hitzige Substanzen zu sich zu nehmen. Ein guter Beispiel ist Ingwer oder eben auch der Galgant. Der wärmt, ähnlich wie Fenchel auch. Jetzt ist eine Jahreszeit. Heute Morgen habe ich einen Pfefferminztee getrunken und im Endeffekt ist das jetzt so die Zeit, wo man sagt, keine kühlenden und befeuchtenden Pflanzen trinken, sondern eher einen Fencheltee, der dann wiederum wärmt. Ja. Die Nahrungsaufnahme, die Ernährungsweise spielt eine ganz große Rolle. Auch bei Erkrankung der Niere, man sollte schauen, und das ist ja die alte Regel, Frühstücken wie der Kaiser, Abendessen wie der Bettler. Das bedeutet, am Abend so wenig als nur möglich essen und nur das essen, was man auch wirklich gut verträgt, damit man diese Autointoxikation, das heißt die Selbstvergiftung, aus dem Darm heraus über Nacht gar nicht erst auf sich einwirken lässt. Das sind einige Beispiele. Gut, bei Nierenblasenerkrankung, das weiß jeder, der es schon mal hatte, die Wärmflasche beruhigt, sie entspannt, den Nierenwickel, auch der Leberwickel unterstützend, um die Niere zu entlasten. Das sind gute Maßnahmen, Heublumensack zum Beispiel auch. Ja,
ja, danke schön für diese Tipps. Wir machen gleich weiter, werden über Prostatabeschwerden sprechen und dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Niere, Blase, Prostata, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin mit Andreas Groß mit Erkenntnissen aus der Naturmedizin. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Niere, Blase, Prostata. Wir sprechen über die Ausscheidungsorgane für die flüssigen Ausscheidungen. Bei uns Frauen, wir sind ganz häufig betroffen ja von Blasenentzündungen. Und Männer sind davon nicht so geplagt, Herr Groß, sondern Männer kämpfen eher mit Prostatabeschwerden. Was hat es denn damit auf sich? Weil ich habe gelesen, dass 90% aller Männer über 60 Jahren davon betroffen sind. Das ist ja schon fast jeder.
Ja, doch, kann man sagen. Also bei diesem Thema Prostata muss man erstmal sagen, Blase deswegen mehr bei Frauen. Das ist eine anatomische Grundlage, und zwar ist die Harnröhre bekanntlicherweise ja viel kürzer als bei Männern. Demzufolge ist die Eintrittspforte für Bakterien auch geringer. Und bei Blasenentzündungen, speziell bei Frauen, ist eben das Zusammenspiel zwischen zum Beispiel einer bakteriellen Fehlbesiedlung im Darm, ausgelöst durch zu häufige Antibiotikagaben, ein Grund, dass über Schmierinfektionen Kolibakterien eindringen können, aber auch im gynäkologischen Bereich, das heißt das vaginale bakterielle Milieu, wenn es dort Störungen gibt. Das heißt, wir haben eigentlich drei Bereiche, wo das Milieu stabil sein muss, also urologisch, Blase, gynäkologisch, Vaginalbereich und eben über den Darm, das sogenannte bakterielle Genom. Und wenn diese symbiontisch besiedelten Areale irgendwo gestört sind, kann es natürlich schnell zur Fehlbesiedlung kommen. Und das löst sehr häufig dann eine Blasenentzündung aus. Die Männer sind dort, ja, man könnte sagen, einerseits Gott sei Dank weniger betroffen, aber andererseits haben sie das Problem mit der Prostata, zu Deutsch der Vorsteherdrüse. Die Prostata zählt ja nicht zu den urologischen Organen wie Niere, Blase, sondern zu den Geschlechtsanhangsdrüsen, kann man sagen. Und die Prostata gibt es zwei Formen, die sogenannte Hyperplasie, die gute Formen davon sind, wie Sie es schon richtig gesagt haben, über 90% der 60-Jährigen betroffen, wobei nicht jeder Beschwerden hat. Also es gibt Männer, die haben eine Prostatavergrößerung diagnostiziert, gutartig, und sie haben keinerlei Beschwerden. Altersentsprechend natürlich kann sich immer was verändert in der Art und Weise der Qualität des Wassers lassen, oder dass ein älterer Mann nachts ein- oder zweimal auf Toilette gehen muss, hat nicht unbedingt immer nur was mit der Prostata zu tun, sondern vielleicht auch mit dem ein oder anderen Medikament, was er noch bekommt. Also kein Mann entgeht dieser Prostatavergrößerung, kann man sagen. Die Veränderung ist sozusagen physiologisch. Es ist eine Folge des männlichen Klimakteriums, Klimakterium viril, wie man sagt. Und es kommt beim Mann ab 50 auch zur hormonellen Umstellung, nicht in so einem Maß wie bei der Frau. Aber mental spielt sich dort manchmal eine ganze Menge ab bei den Männern. Also die Midlife-Crisis, wie man sagt, ist auch wirklich ernst zu nehmen. Es zeigen sich bei den Männern dann eben diese Restharnbildung und die Abflussbehinderung. Das bildet dann den Nährboden für Bakterien. Und da kann es durchaus auch zu einer Blasenentzündung kommen in einer Kombination. Ja, es gibt bei diesem Thema Prostata sehr kontroverse Diskussionen, und zwar jetzt nicht zwischen Schulmedizin und der Naturheilkunde, sondern unter den Schulmedizinern, unter den Spezialisten, den Urologen. Die einen sagen, nicht lange warten, sofort operieren, und die anderen sagen, nein, nicht gleich unter das Messer. Man muss schauen, dass man den Chirurgen irgendwie entkommt.
Moment, wann operieren, wenn es Beschwerden gibt?
Nein, es gibt tatsächlich immer wieder die Tendenzen, wo Urologen sagen, ja, da besteht eventuell eine potenzielle Gefahr einer Entartung, wo eben diese Prostata-Hypertrophie, die gutartige, sich in eine bösartige Form entwickeln kann, also von benigne zu maligne. Und da wird relativ schnell der Vorschlag gemacht, operieren.
Das heißt also, ein Mann könnte auch ohne Prostata leben?
Das kann man auf jeden Fall, ja. Mhm. Da verändert sich dann natürlich einiges, aber im Endeffekt ist es keine lebenswichtige Drüse. Und das ist ja auch oft der Fall, dass Totaloperationen durchgeführt werden. Man war früher dort auch sehr schnell mit dem Messer am Werke, und kritische Urologen sagen ja auch, das ist oft nicht notwendig gewesen. Das liegt einfach daran, dass die Forschung und auch die Erfahrungswerte die Prostatavergrößerungen, auch selbst die malignen, bösartigen Formen des Prostatakrebses in einem anderen Licht darstellen. Es gibt auch die Tendenz, wo man sagt, erst einmal abwarten und den Verlauf beobachten, natürlich in kurzen Abschnitten. Nach einer genauen schulmedizinischen Diagnose hat dann ein Heilpraktiker auch die Möglichkeit, unterstützend dort im Sinne der komplementären Naturmedizin einzugreifen. Aber es gilt die Regel, am Anfang ist das Wort, dann die Pflanze und zum Schluss das Messer. Die vernünftige Lebensführung ist für den Betroffenen natürlich auch wichtig. Man braucht die Compliance, das heißt die Mitarbeit des Betroffenen in der Praxis. Alkohol reduzieren, eher Sojaprodukte und statt Milch. Und eine gesunde Lebensführung. Generell ist es immer wichtig, dass man die Zusammenarbeit optimiert, dass Befunde ausgetauscht werden oder kurze Gespräche geführt werden zwischen einem Urologen und einem Heilpraktiker, wenn es um die Behandlung von zumindest gutartigen Prostataerkrankungen geht. Davon sind ja zum Teil auch jüngere Männer schon betroffen. Aber man sagt, eine Prostataentzündung kriegt jeder mal. Der eine merkt es mehr, der andere weniger. Die kann auch innerhalb von wenigen Tagen auch wieder zurückgehen. Aber sie kann auch sehr, sehr heftig sich entwickeln. Und manchmal kommt man an einer kurzzeitigen Antibiotikatherapie auch nicht vorbei, wenn zum Beispiel pflanzliche Mittel nicht wirklich effektiv greifen. Weil Entzündungen in Drüsen zu behandeln sind nicht so einfach, weil man oft pflanzliche Wirkstoffe nicht unbedingt auch so gut in diese zellulären Areale hineinbringt. Ich hatte es gerade schon gesagt, der Prostatakrebs, also die maligne Form, das ist natürlich etwas, was in die Hände der Schulmedizin gehört. Aber die Zurückhaltung bei der Biopsie, die wird eher doch mehr praktiziert als wie noch vor einigen Jahren. Es besteht dort immer die Gefahr bei dieser Stanzbiopsie, wo man also mehrmals in die Prostata hineinsticht, dass potenziell angereicherte Krebszellen, Neoplasmen, dass die dann eingeschwemmt werden können ins Lymphsystem oder in andere Bereiche, und es kann auch zu Infektionen kommen. Also das ist etwas, wo man zurückhaltend sein sollte. Die komplementär naturmedizinische Krebstherapie greift im Allgemeinen unterstützend auch immer sehr gut. Ja, das ist ein natürlich ganz heikles Thema, Krebs generell. Er erfordert auch tatsächlich Ehrfurcht, auch in der Behandlung, fachliche Kompetenz und auch immer ein Austausch. Was ein wichtiger Ansatz ist, auch bei uns, nicht den Krebs primär behandeln, sondern man behandelt den kranken Menschen in seiner Gesamtheit. Und in der Psychoonkologie weiß man, es gibt oft sehr viele Zusammenhänge zwischen Ereignissen im Leben eines Menschen und dem dann einem Ausbruch einer Krebserkrankung. Also Psychoonkologie heißt Zusammenhänge zwischen psychischen Ereignissen, Schocks, unverarbeitete Konflikte, Groll und tatsächlich dann Ausbruch von Krebserkrankungen, weil dieses innere Programm gestört ist und ja in einer Art Eigendynamik seinen eigenen Zellstaat dann aufbaut. Und diese Störung des Programmes, das wird sehr häufig auch psychisch verursacht.
Was sind so Hauptsymptome bei Prostatabeschwerden?
Also in allererster Linie sind es die sogenannten Miktionsstörungen. Vermehrtes nächtliches Wasserlassen, starker Harndrang, aber auch so ein plötzlicher Befehl. Also man merkt nicht, dass man auf Toilette muss. Vielleicht ist man vor 20 Minuten, einer halben Stunde gerade gewesen. Mit einmal hat man das Gefühl, oh, ich muss jetzt schnell auf Toilette gehen. Also dieser Befehl, dieser plötzliche. Dann auch dieser verzögerte Miktionsbeginn. Das heißt, man hat das Gefühl, man muss auf Toilette gehen, man will urinieren und man steht da und es fließt nichts ab. Genauso auch der abgeschwächte Harnstrahl. Das heißt, eher dünn. Man sagt im Volksmund, der alte Mann, der bieselt, wie man in Bayern sagt, wie eine Gießkanne. Also das ist schon ein Hinweis, dass der Strahl einfach durch diese mechanische Irritation nicht mehr sauber abfließt. Und Restharngefühl ist genau bei den Männern dann gegeben oder zumindest nicht nur das Gefühl, sondern tatsächlich eine Restharnbildung. Und dort kommt es dann auch begleitend nicht selten zu bakteriellen Infektionen der Blase. Also dann ist das Zusammenspiel zwischen Blasenentzündung und Prostataentzündung schon auch da.
Was sind bewährte Pflanzen, Herr Groß?
Also das wird ja immer diskutiert. Man liest ja manchmal, ach, das ist ja alles nur Placebo bei Prostata mit den Heilpflanzen. Aber tatsächlich ist es so, man merkt es in der Rückmeldung der Patienten, wenn man ihnen das eine oder andere Mittel rezeptiert, dass die sagen, also ich habe das Mittel jetzt 6 Wochen genommen. Ich muss sagen, ich muss nachts nicht mehr 4-mal raus, sondern nur noch 1-mal. Gott sei Dank, ich schlafe jetzt wieder mehr oder weniger durch. Darüber sind sehr viele Männer froh. Und auch die anderen positiven Rückmeldungen zeigen ganz deutlich, dass die pflanzlichen Wirkstoffe individuell natürlich verschieden, beim einen mehr, beim anderen weniger, optimal auch greifen. Und es gibt die AWMF, abgekürzt Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Medizin und Forschung, die hat bestätigt, dass die Sägepalmenfrüchte wirksam sind, genauso auch die Brennnesselwurzel, also in dem Fall nicht die Brennnesselpflanze, das Kraut, sondern die Wurzel und Roggenpollen und Kürbissamen. Die zeigen bei dem einen mehr, beim anderen weniger, aber im Sinne der biologischen Prostata-Behandlung, speziell eben auch der gutartigen Form der Hypertrophie, wie man sagt, sehr häufig positive Wirkung. Der Granatapfel wird auch immer wieder empfohlen. Er hat eine sehr starke antioxidative Wirkung, also er schützt auch vor der Entwicklung von Krebserkrankungen durchaus als Antioxidanz, hat aber auch eine spezifische Affinität zur Prostata.
Gleich kommen wir noch zur Blasenentzündung und was bewährte Behandlungen sind jetzt bei der Prostata. Doch die Zeit, die rennt uns dahin. Wir wollen doch noch mit 2, 3 Hörern ins Gespräch kommen. Die Hörertelefonnummer schalten wir nun für Sie frei. Das wäre die 089 517 008 008. Wir sprechen mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, mit Andreas Groß, über Erkrankungen im Urogenitaltrakt, Niere, Blase, Prostata, Erkenntnisse Naturmedizin aus der Naturmedizin. So haben wir unser heutiges Interview überschrieben. Kommen wir noch zu den allgemeinen Behandlungsmethoden, wenn dann doch die Prostata vergrößert ist, wenn es zu Beschwerden auch kommt, denen man Einhalt gebieten möchte.
Ja, bewährte Behandlungsmethoden in der Praxis sind, ja, wie man sagt, gar nicht so spezifisch ausgerichtet auf Niere, Blase, Prostata, sondern man versucht, den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen. Und was wichtig ist, dass man auch diese Bereiche erstmal diagnostiziert, die eventuell gestört sein können und zu einer Abschwächung dieses orogenitalen Systems führen. Und das kann zum Beispiel die Lendenwirbelsäule sein, dass es dort sogenannte neurologische Störungen gibt. Und da ist die Chiropraktik und die Osteopathie auch sehr wichtig. Auch bei Prostata-, Niere- und Blasenerkrankungen. Die Neuraltherapie im Sinne der gezielten Injektion ist eine sehr effektive Methode, wo an bestimmte Punkte des Körpers Neuraltherapeutikas gespritzt werden, beziehungsweise eben auch Komplexmittel, pflanzliche Wirkstoffextrakte, also in Ampullenform, die dann gezielt Regulationsmechanismen auslösen und abgeschwächte Organsysteme auch stabilisieren. Auch die Pulsationstherapie, wo man mechanisch durch eine Pulsation mithilfe eines bestimmten Gerätes, einer Apparatur, gewisse segmentale Zonen stimuliert. Das heißt, vom Rückenmark ausgehend führen Nerven in Hautareale. Und wenn man auf diesen Hautarealen arbeitet, also mit Spritzen, mit Massagen, mit mechanischen Einwirkungen, dann hat man eine Rückmeldung von dem Hautareal wieder in diese Organzone. Das bedeutet, dass man, wenn man Heilpflanzen einsetzt und auf dieser körperlichen Ebene auch arbeitet, dadurch eine Wirkungsverstärkung hat. Und diese Fernwirkung, wie man sagt, im Sinne der Segmenttherapie, sind oft sehr effektiv. Also man sieht dann tatsächlich auch, zum Beispiel, wenn man Schröpfkopftherapie macht, dass, wenn man die Gläser abnimmt, dass der eine Bereich viel stärker durchblutet war wie der andere. Und dort, wo eine zu starke Durchblutung ist, weiß man, das ist oft eine Kongestion, eine Anschoppung von Blut, wo ein Blutstau im Gewebe ist. Auch in Organen kann das sein, in der Leber zum Beispiel oder im Unterleib, im Becken. Und es kann aber auch sein, dass eine Durchblutungsstörung sich dann dort zeigt. Und das ist halt ein wichtiger Bereich, dass man bei Erkrankungen nicht nur sagt, ich therapiere jetzt Niere und Blase und gebe nur Nieren- und Blasenmittel, sondern dass man wirklich auch sein gesamtes Repertoire nutzt, was man eben beherrscht, um den gesamten Menschen zu behandeln und eben nicht nur ein Teil seines Körpers.
Danke bis hierhin. Nun kommen Hörer zu Wort. Wir haben Anrufer in der Leitung. Ich möchte jetzt zuerst Schwester Gerlinde begrüßen. Sie rufen uns aus dem Westerwald an. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, also, Schwester Gerlinde.
Ich habe eine Frage. Ich habe zurzeit eine Blasenentzündung. Ich habe das schon öfter gehabt und da hat mir, weil ich eine hyperaktive Blase habe, Der Urogynäkologe meint, das käme durch den Diabetes. Und dann bekam ich Vesicur 10 Milligramm verschrieben. Und das hat auch jetzt immer gewirkt. Aber jetzt im Moment muss ich 10-mal nachts aufstehen.
Hören wir mal ganz kurz jetzt Herrn Groß zur Blasenentzündung, Herr Groß, weil viele Frauen sind davon betroffen, mehr als Männer. Und auch Schwester Gerlinde hat uns jetzt schon davon berichtet.
Also das mit der chronischen Blasenentzündung oder mit der wiederkehrenden Blasenentzündung ist wirklich ein Kreuz, was manche Frauen tragen, zum Teil über Jahrzehnte. Also ich habe tatsächlich Frauen in der Praxis gehabt als Patientin, die gesagt haben, also ich leide seit 30 Jahren unter wiederkehrenden Blasenentzündung. Die große Problematik im therapeutischen Sinne ist die, dass im Sinne der Urologie sehr, sehr häufig, viel zu oft und zum Teil auch unnötig Antibiotika verordnet wurde. Das ist ein Riesenproblem, alleine schon durch diese ganzen Multiresistenzen, die entstehen, Hospitalismus, Staphylococcus aureus und so weiter. Und es gibt eben tatsächlich bei den antibiotischen Behandlungen massive Einbrüche in den Darmbakterien. 80% unseres Immunsystems sind im Darm. Grunderkrankungen, wie Sie gerade gesagt haben, Schwester Gelinde, also mit dem Diabetes, spielt schon auch eine Rolle, weil wenn es immer wieder auch zu einer leichten Erhöhung des Blutzuckers kommt, ist natürlich auch der Harn oft zu stark angereichert mit Glucose, also mit Zucker. Und das führt dann dazu, dass es eine Art Nährboden bildet für Bakterien oder auch für Pilze. Mhm. Und wenn zum Beispiel ein Antibiotika häufig gegeben wurde, dann vermehren sich halt diese Fremdkeime im gynäkologischen Bereich, im Darmbereich und in der Blase. Und so hat man in diesen drei Ebenen ein gestörtes Milieu. Und man muss dann in allererster Linie anfangen, bei solchen chronischen, wiederkehrenden oder rezidivierenden Prozessen, wie man auch sagt, den Darm stabilisieren. Das ist doch tatsächlich das Erfolgskonzept. Es gibt einige Produkte, die die Darmflora aufbauen. Milchsäurebakterien, die sind lebensfähig und vermehrungsfähig. Also mit dem Joghurt schaffen sie es nicht, weil, wie gesagt, 90% der Keime wird über die Magensäure abgetötet. Sie brauchen gute, bewährte Präparate. Darmflora-Aufbau ist dann erst einmal ganz wichtig, darf man nie vergessen. Manchmal verändert sich tatsächlich durch eine Darmsanierung die gesamte urologische Situation, dass tatsächlich die Blasenbeschwerden wegkommen. Mhm. Aber diese Nyktorie, dieses vermehrte Wasserlassen 10-mal, ist tatsächlich ein dramatisches Phänomen, weil damit ja der Schlaf gestört wird. Und der Schlaf ist wichtig für die Regeneration und eben auch für die immunologische Abwehr.
Wie kann denn jetzt Schwester Gerlinde noch ihre Blasenentzündung unterstützen, sodass sie dann auch ausgeheilt wird?
Also wenn man es jetzt pauschal mal betrachtet, wenn eine Patientin mit solchen oder ähnlichen Krankheitsbildern in die Praxis kommt, wir machen einen Flora-Status, das heißt, wir bestimmen, wie der Darm überhaupt aussieht. Dann natürlich immununterstützende Mittel in dem Fall, Durchspülungstherapie, tagsüber mal wirklich in Nierenblasentee trinken, vielleicht auch dann probieren mit Beerentraubenblättertee oder den ein oder anderen bewährten, standardisierten Präparat mal hochdosiert reingehen. Es gibt Präparate, die beinhalten zum Beispiel Kapuzinerkresse und Meerrettichwurzel, die nach dem Essen auch hochdosiert werden, also antibakteriell arbeiten, immunstimulierend arbeiten, auch schauen, dass man am Abend natürlich dann, wenn es geht, nicht viel isst, um den Darm auch nicht zu belasten, dass man von daher schon gut schläft. Aber das ist doch auch immer individuell, so zwischen Tür und Angel, das richtige Rezept kann man nicht geben, sondern weil diese ganze Krankheitsgeschichte so individuell ist. Es gibt Fälle, die sagen, ich habe eine so starke Blasentzündung, ich habe das noch nie gehabt, was kann ich machen? Und es gibt eben dann Krankheitsfälle, die sagen, das kenne ich seit 30 Jahren. Ja, ich habe 3 oder 4 Mal im Jahr eine heftige Blasentzündung. Und ich würde sagen, bei 95% der Fälle, wenn das so lange ist, war immer die Antibiotikatherapie im Endeffekt das Mittel der Wahl, was aber trotzdem nachhaltig betrachtet eine doch chronische Schädigung des gesamten Immunsystems nach sich gezogen hat.
Also ich habe in der Apotheke gefragt, ohne Antibiotika, dann haben die mir ein Cystinol-Akut-Drachis verschrieben, ein pflanzliches Arzneimittel. Ja. Was halten Sie davon? Das nehme ich jetzt im Moment.
Ja, das ist gut. Also bei den pflanzlichen Mitteln soll man schauen, dass man sie auch wirklich hochdosiert nimmt. Oft steht in den Beipackzetteln drin, das ist eine Vorgabe vom Gesetzgeber, 3x5 Tropfen am Tag, ja, oder 3x1 Tablette. Und aus den Erfahrungen, also gerade wenn man jetzt, wie ich bin seit über 30 Jahren in der Medizin, früher Schulmedizin, Notfallmedizin, Katastrophenmedizin, jetzt Naturheilkunde. Ich weiß, dass noch aus diesen ganzen alten Rezepturen bei Tinkturen 3x30 Tropfen, das war immer das Minimum. Es gab andere Rezepturen, da hat man 3x50 genommen. Das heißt, man soll wirklich schauen, dass man auch die richtige, eine starke Dosierung hat. Und lieber, es kann manchmal sein, zum Beispiel bei Meerrettich oder Kapuzinerkressenpräparaten, dass wenn man das einnimmt, dass man Magenschmerzen kriegt. Dann sagt man, okay, nimmt man eine Tablette weniger, als wenn man 6 Wochen lang ein Präparat einnimmt mit einer Dosis, die im Endeffekt nichts bringt. Ja. Mhm. Also da auch wirklich schauen bei diesem Cystinol, dass Sie da eher, ich sage jetzt mal, eine doppelte Dosis nehmen, weil mit diesen pflanzlichen Wirkstoffen, vereinfacht gesagt, kann man nicht wirklich sich einen Schaden setzen, außer vielleicht mal eine Unverträglichkeit. Mhm. Aber es ist schon mal ein Mittel, was man auf jeden Fall empfehlen kann.
Dann wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute, Gottes Segen, dass Sie bald wieder gesund werden, Schwester Gerlinde, und auch zu einem guten Schlaf finden. Jetzt haben wir noch Zeit für eine Hörerin, die ich herzlich begrüßen kann. Sie rufen uns aus Süddeutschland an. Grüße Gott, mehr aus dem Westen. Hallo.
Grüß Gott, liebe Hörerfamilie. Grüß Gott, Herr Groß.
Ja, grüße Gott. Grüß Gott,
Sabine Döhler. Ich bin nur sehr aufgeregt. Ich leide unter Inkontinenz, was mir sehr peinlich ist. Ja. Und zwar schon in relativ jungen Jahren, ab 37 ungefähr, 10 Jahre nun. Und ich hatte eine Harnwegsinfektion damals. Mhm. Und jetzt an Sie die Frage, was ich irgendwie mit Naturheilmittel unterstützen kann. Ich leide wahrscheinlich an Neuroborreliose, bin also belastet durch die Erkrankung, die wiederum diese Blasengeschichte unterstützt, und habe Probleme mit Tees wie Brennnessel, weil ich schon seit meinem ganzen Leben unter vermehrtem Wasserlassen leide und habe früher gar nicht irgendwie abends getrunken, damit ja nicht der Schlaf zu sehr unterbrochen ist. Also ist der Leidensdruck auch sehr, sehr stark. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin anonym. Ich traue mich nicht, zum Urologen zu gehen.
Also das ist natürlich verständlich. Also alles, was so in dem Intimbereich ist, ob das bei Männern mit der Prostata ist oder bei Frauen mit Blase und vor allen Dingen Inkontinenz, das ist immer ein bisschen behaftet mit Scham und mit Unsicherheit. Und Sie können aber davon ausgehen, viele, viele von Ihren Freundinnen, ob jünger oder älter, haben ähnliche Sachen. Man spricht halt miteinander nicht drüber. Und wenn dann gesprochen wird, dann hört man sehr häufig, ja, du, ganz ehrlich, ich habe das auch. Und diese Inkontinenz, das ist sehr weit verbreitet, da gibt es viele Ursachen drüber. Es kann, also man diskutiert, ob es viel mit der sitzenden Position zu tun hat von Menschen, weil wir uns zu wenig bewegen, weil die Muskulatur tief im inneren Becken, sowohl bei Mann wie bei Frau, mittlerweile schon auch sich sehr reduziert hat. Und es gibt auch bei der Inkontinenz natürlich verschiedene Differenzierungen. Es gibt diese Belastungsinkontinenz, also durch Husten, Niesen oder Hüpfen. Dann gibt es eben auch durch Fehlbehandlung Inkontinenz, wenn Katheter schon mal gelegt wurden. Also die Palette der Ursachen ist ziemlich lang. Natürlich, wie Sie sagen, es ist länger chronisch und Sie haben Begleiterkrankung, Neuroborreliose. Das bedeutet ja, dass diese toxische Wirkung der Borrelien ja auch auf das Nervensystem übergeht, was natürlich das vegetative Nervensystem oder eben auch den neurologischen Nervenbereich im Becken auch mitstören kann. Die Auswirkung der Neuroborreliose ist ja sehr vielseitig. Und das sind sicher auch Bereiche, die man therapeutisch dann mit erfassen sollte, um ihnen da helfen zu können. Generell, das ist das, was ich bei der vorherigen Anruferin auch schon gesagt habe, Stabilisierung des Immunsystems steht im Vordergrund. Das heißt, Darmsymbionten müssen stabilisiert werden. Es soll ein Flora-Status erstellt werden, wo man schaut, gibt es eventuell ein, auch selbst wenn die Verdauungssymptome nicht vorhanden sind oder nur gering sind, kann es trotzdem Störungen geben, Fehlbesiedlung zum Beispiel, die dann Enterotoxine bilden, die Histamine bilden, die eben auch dazu führen, dass es dann immer wieder auch bakterielle Irritationen gibt, so dass die Blase schlicht und einfach nicht zur Ruhe kommt.
Auch Ihnen von Herzen alles Gute und dass Sie Mut bekommen, ein Beckenbodenzentrum oder eine Praxis Ihres Vertrauens aufzusuchen.
Aber nicht schämen, das ist ganz wichtig. Also man muss zu dem stehen.
Und Sie werden sich wundern, wen Sie da alles treffen. Ich war in letzter Zeit öfters in solch einem Zentrum auch. Da werden Sie sehr verwundert sein. Und das ist überhaupt kein Thema. Da möchte ich Sie wirklich ermutigen.
Vielleicht abschließend
auch alle Hörer, danke für Ihren Anruf auch.
Vielleicht abschließend noch zu diesem Thema, gerade wenn es länger ist. Die Neuraltherapie, es gibt da Mediziner, die sich diesem Fachbereich angenommen haben, aber auch Heilpraktiker, Kollegen. Und wir praktizieren das auch. Also die Neuraltherapie hat tatsächlich eine zum Teil sehr tiefgreifende, korrigierende und regulierende Wirkung. Sollte man sicher auch mit in Betracht ziehen.
Herr Groß, ein umfangreiches Thema. Niere, Blase, Prostata. Was sind jetzt nochmal, sagen wir mal, so erste Regeln zur Prävention und wenn man wirklich betroffen ist?
Ja, man hat sicher jetzt im Laufe der Sendung hören können. Es ist sehr umfangreich, sehr vielseitig, individuell sehr verschieden, auch in den ganzen Krankheits- und Leidensprozessen. Generell sollte man versuchen, präventiv einzuwirken. Natürlich die Trinkmenge, die warmen Füße, jetzt nicht auf kalten Steinen sitzen. Dann sollte man auch doch immer wieder eigenverantwortlich sich überlegen, was kann ich wirklich dafür tun? Muss ich jedes Mal bei einer Blasenentzündung ein Antibiotikum nehmen? Ja, dann habe ich vielleicht nach 3 Tagen Ruhe, aber im Endeffekt nach 6 oder 8 oder 12 Wochen taucht das Problem wieder auf. Und auch was Ernährung angeht, das ist ein wichtiger Faktor. Die Bewegung ist ein wichtiger Faktor. Auch sich mal hinterfragen, mental im Sinne der Psychosomatik, gibt es Dinge, die ein Groll oder ein Ärger oder trage ich etwas mit mir rum, was noch nicht geheilt ist. In der Psychosomatik muss man natürlich sich schon ein bisschen auch in diese ernsthaften Literaturen hineinlesen. Jetzt nicht im Sinne der Esoterik, sondern wo alles ein bisschen schwammig wird und nicht greifbar ist, sondern es geht wirklich darum, dass man schaut, wie man sagt, Nierenpartnerschaftsorgan, da ist schon was dran. Es kann ein Dinge tatsächlich an die Nieren gehen und diesen gesamten Bereich abschwächen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auch in der Pflanzenheilkunde ruhig erst einmal sich in der Apotheke beraten lassen, bei einem Heilpraktiker beraten lassen oder auch bei einer Frauenärztin, beim Urologen, die eben nicht nur antibiotisch arbeiten. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Augenärztin und sie hat ihm auch gesagt, naja, wir lernen vereinfacht gesagt nichts anderes auf der Universität und die Professoren sagen uns natürlich auch Antibiotika bei bakteriellen Infekten, sonst gibt's nichts, aber man weiß, es gibt tatsächlich sehr, sehr gute pflanzliche Mittel. Wenn man die kontinuierlich mal nimmt und andere Dinge auch mit beachtet, dann hat man durchaus auch die Möglichkeit, auf ein Antibiotika verzichten zu können. Und man geht damit auch kein gesundheitliches Risiko ein.
Dankeschön, dass Sie hier bei uns waren, meinen Fragen Rede und Antwort gestanden haben. Danke, liebe Zuhörer, für Ihre Anrufe. Andreas Groß praktiziert in Taufkirchen bei München. Wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen möchten, wenden Sie sich gerne an den Hörerservice oder klicken auf unsere Homepage horeb.org. Bleiben Sie uns treu. Dankeschön von Herzen, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.